Jetzt schauen wir uns das vielleicht einmal in der Praxis an, ja, wie das ausschaut. MyeBay heißt nicht umsonst, MyeBay hat das mit eBay zu tun. Also die Vision, wir haben einen Investor, der kommt zu uns, sagt, I have a dream, ja, ihr habt eine total gute Idee. Als Betreiber möchte ich eine öffentlich zugängliche Plattform, auf der Privatkunden ihren Besitz versteigern können, um über die Transaktionsumsätze Einnahmen zu generieren. Das ist jetzt aus heutiger Sicht nicht sonderlich kreativ, vor 15 Jahren war das hochkreativ. Im Prinzip ist das sowas wie eBay. Ja? Und da können wir jetzt einiges rauslesen. In Wirklichkeit wird man mehr kriegen. Wir würden auch einen Business Case kriegen. Wir würden uns mit dem ein, zwei Tage zusammensetzen und uns überlegen, wie er denn wirklich Geld machen will, was er da so im Detail überlegt, etc. Aber diese Vision, die müssen wir verstehen. Ja? Und das ist eigentlich auch das, was uns der Investor einmal sagt. Also die technische Umsetzung und wie die Masken ausschauen und wie die Funktionen im Detail sind, das weiß der meistens gar nicht. Das ist ihm auch egal. Ja? Wir müssen einfach als IT verstehen, wie das Produkt dann Nutzen erbringen kann. Ja? Aber die Vision ist, glaube ich, klar verständlich. Also es geht um Privatkunden, das ist schon mal ganz wichtig. Und es geht darum, dass die ihren Besitz versteigern können und wir schneiden mit an den Transaktionsumsätzen. Und aus dem können wir uns dann ein mathematisches Modell, wenn wir sogar wollen, ausrechnen, wie denn der Return on Invest entsteht. Wenn wir uns jetzt das Produkt klassisch, also wenn wir uns diesem Problem hier klassisch nähern würden, mit dieser Vision hätten wir sofort im Kopf eBay oder irgend sowas. Oder One to Sold. Und da wissen wir sofort, wie das ausschaut, oder? Was brauchen wir da? Das Produkt zerbricht in unserem Kopf sofort in seine technischen Komponenten. Da braucht man eine Kundenverwaltung, da braucht man eine Auktionsverwaltung, dann braucht man eine Auktionssuche, ein Angebotsmanagement, Bezahlung, Transaktionskosten, Rechnung etc. Das heißt, wir sind schon ziemlich in der Lösung drinnen. Ne? Also wir beginnen sehr schnell eine Lösung zu entwerfen, ohne uns eigentlich zu überlegen, wie jetzt wirklich der ROI entsteht. Also das ist das, was man normalerweise so ganz am Anfang eines Projektes macht. Ja. Und dann würde man das klassisch unterbrechen, dann macht man vielleicht funktionale und nicht funktionale Anforderungen, Use Cases, nicht funktionale Anforderungen, Performance Anforderungen etc. Und das schreiben wir alles in ein dickes Buch hinein, in die Spezifikation. Und je nach detaillierter ist das jetzt ein Lastenheft, ein Pflichtenheft oder sonst irgendwas. Ja. Aber der klassische Ansatz ist eben, ich nehme die Vision und breche sie sofort runter in ihre Funktionalität. Ja. Also der Effekt auf den Funktionsumfang ist der klassische Ansatz. Ja. Was hat das für einen Vorteil, was hat das für einen Nachteil? Also der Vorteil ist sicher, also tatsächlich es funktioniert. Also so arbeiten wir alle seit 30, 40 Jahren. Ne? Und das, also wir haben ja irgendwie lauffähige Programme zusammengebracht, so ist es auch nicht. Ja? Es sind viele Projekte gescheitert, das wird es auch in Zukunft geben, aber es funktioniert. Also das ist einmal erwiesen. Der Nachteil ist natürlich schon der, wir engen unseren Lösungsraum zu Beginn schon sehr stark ein. Ne? Also dadurch, dass wir sofort Pattern-Matching machen und eBay im Kopf haben, programmieren wir letztendlich irgendwie so einen eBay-Klon, also der wird sich in gewissen Details unterscheiden, aber irgendwie haben wir so, also wir nehmen eigentlich schon in einer sehr frühen Phase das Produkt vorweg. Ja, und das ist eben schlecht, weil vielleicht gibt es andere Lösungen für das gleiche Problem auch. Ja. Während im agilen Planungsansatz würde man sich jetzt nicht überlegen, was sind die Funktionalitäten, die wir zu liefern haben, sondern was ist der Effekt auf den ROI? Ja, also wie entsteht der bei dieser Vision? Wie generieren wir einen Return on Invest? Ja? Wenn wir uns die Vision einmal anschauen, also wir haben da einen Betreiber, wir haben eine öffentlich zugängliche Plattform, Privatkunden, Besitz versteigern, Transaktionsumsätze, Einnahmen, okay. Also offensichtlich hängen unsere Einnahmen irgendwie mit den Transaktionsumsätzen zusammen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie die eigentlich entstehen. Und das Businessmodell könnte so ausschauen, wir haben irgendwie zwei Leute, die wir zusammenbringen müssen. Wir haben einen Verkäufer und wir haben einen Käufer. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie entsteht da dieser Umsatz. Also wir haben gesagt, der Umsatz und der schneiden wir Transaktionserlöse runter und wenn wir dann die Kosten noch abziehen, das ist unser Return on Invest. Ja? Und das fließt an den Betreiber und dieser Betreiber ist der Investor und der nimmt einfach Geld in die Hand, um dieses Ding entwickeln zu lassen, damit er das kriegt. Alles andere ist ihm wurscht. Ja? Welche Hebel sind da drinnen? Ja? Also was beeinflusst den seine Zufriedenheit? Also einmal der Umsatz offensichtlich, oder? Je größer der Umsatz ist, desto mehr wird da in diesen kleinen Ausfluss da reinrinnen. Ne? Das heißt, je mehr Umsatz wir generieren mit unserer Plattform, desto größer wird das ROI sein. Also viel Umsatz brauchen wir, okay. Ja? Dann wahrscheinlich die Transaktionserlösquote, ob das jetzt 2, 3, 4, 5% sind, wird es auch beeinflussen. Es wird uns wahrscheinlich durch den Markt vorgegeben werden. Ne? Die Kosten beeinflussen unseren ROI ebenfalls. Ja. Da könnte man wahrscheinlich sogar ein mathematisches Modell aufstellen und das irgendwie optimieren. Ja. Aber wichtig ist, dass dieser Umsatz passieren muss. Ja. Und wie passiert denn der? Ja? Also wir haben dann Verkäufer und wir haben einen Käufer. In Wirklichkeit ist das ja noch kein Käufer. Ja. Man geht ja nicht auf eBay und sucht das gezielt, sondern man surft auch herum etc. Also an sich ist der Käufer noch ein Interessent. Wir müssen ihn ja konvertieren zu einem Käufer, wir müssen ihn ja bekehren. Ja. Nur wie macht man das am Interessenten an einem Käufer? Ja. Was versetzen Sie sich einmal in die Lage hinein. Ne? Warum funktioniert ein eBay? Ist ein völlig absurder Handel, oder? Stellen Sie sich vor, Carving-Ski, also Sie brauchen Carving-Ski. Jetzt beschließen Sie aus irgendeinem Grund, Sie gehen zu eBay. Wo würden Sie normalerweise ein paar Carving-Ski kaufen? Da gehen Sie in ein Sportgeschäft, oder? Was ist bei dem Sportgeschäft? Da sehen Sie von außen, ist das ein modernes Geschäft? Ist das eher irgendwie so altvaterisch? Ist da drinnen verstaubt? Dann haben Sie einen Kontakt zum Verkäufer. Ist das irgendwie ein schleimiger Typ, bei dem Sie annehmen, dass er sich über den Tisch zieht? Sie haben wahrscheinlich 100 verschiedene Paar Skier zur Auswahl, die können Sie alle anschauen, Sie können sie angreifen, mit der Bindung herumklicken, Sie können mit den Fingern über den Belag fahren, über die Kanten. Sie haben haptisches Feedback, optisches Feedback. Also das, was Sie kaufen, das halten Sie in der Hand. Ja. Wie ist das bei eBay? Da haben Sie gar nichts. Ja. Da haben Sie ein verwackeltes Handyfoto und eine textuelle Beschreibung. Ja. Wo drin steht, das sind die besten Carving-Ski der Welt, zu einem unschlagbaren Preis, ganz neu und alles super. Ja. Aber würden Sie unter dieser Situation einmal alles einen Handel machen? Was machen Sie denn? Also wie funktioniert denn der Handel? Sie sagen, okay, also Sie bieten mit, dann sind Sie der Bestbieter und dann überweisen Sie immer Geld. Wer sagt Ihnen denn, dass die Ski kriegen? Also, Sie wissen nicht, ob die Ski in dem Zustand sind, wie sie angepriesen sind. Sie wissen nicht, ob das ein Betrüger ist, der mit einem Geld abhaut. Sie wissen nicht, ob ihm die Ski überhaupt gehören. Sie wissen nicht, ob er liefert. Sie wissen nicht, ob das die Ski sind oder nicht. Also unter diesen Bedingungen wird eigentlich im realen Leben niemand von uns einen Handel eingehen. Oder? Da wären wir völlig schwachsinnig. Das gleiche Problem hat übrigens der Verkäufer genauso. Also wenn Sie jetzt ein klassisches Auktionshaus haben, ja, da haben Sie das Auktionshaus dahinter, das Apparat mit Experten, die würden die Ski schätzen, auf das, dieser Ski ist 70 Euro wert. Ne? Das weiß ich aufgrund meines Fachwissens. Die würden eine professionelle Expertise haben, die würden das aufbereiten und vergleichbar machen etc. Bei eBay haben wir gar nichts, da haben wir User-Generated Content. Ne? Und trotzdem hat eBay abgehoben. Ne? Also irgendwas müssen die da eingebaut haben, dass wir diese Absurdität adressieren. Ne? Und wenn wir das nicht adressieren können, dann entsteht das nicht, dann kann die Plattform technisch noch so gut funktionieren. Ne? Also wenn wir das nicht schaffen, die Interessen von Verkäufern und Käufern zusammenzubringen, also ein System zu schaffen, in dem dieser Handel passieren kann, dann werden wir kein ROI haben. Das ist uns im klassischen Projektmanagement wurscht, weil da geht es um die Funktionalität. Da sind wir dann zufrieden, wenn der seine Auktion einstellen kann, wenn er die Auktion finden kann, wenn er bezahlen kann, wenn das betrugssicher ist etc. Aber das ist natürlich die Frage. Also wir müssen uns einfach überlegen an der Stelle, wo entsteht da der ROI, was sind die beeinflussenden Faktoren, wie hängen diese Faktoren zusammen, verstärkt sich das, schwächt sich das irgendwie ab und was müssen wir als IT liefern, damit man den gewünschten Effekt auf den ROI zu erzielen. Und in welcher Qualität müssen wir jetzt die einzelnen Features, die wir aus der Funktionalität ableiten können, umsetzen können. Und damit können wir idealerweise sogar sagen, der Wertbeitrag von dem Feature ist hoch, der Wertbeitrag von dem Feature ist gering und damit können wir unsere Ressourcen dementsprechend steuern, um eben ein Produkt zu erzeugen, das einen möglichst hohen Effekt auf den ROI erzielt. Ja. Und in dem Fall, ja, also der überlegt sich, der Interessent, in welchem Zustand sind die Verkäufer, sehen sie ja nicht, oder? Sie sehen irgendein schwindliches Handyfoto, das können sie ja nicht sehen, sie sehen nicht, wie gut der Belag ist etc., ob die Kanten verrostet sind. Was passiert mit dem Geld, wenn ich sie überweise? Kriege ich die Skier, gehören ihm die Skier, hat er es gestohlen, ist das ein Hehler? Der umgekehrt genauso, der will mit Scherzbietern ja nichts zu tun haben, also der will nicht, dass er da mit 25 Leuten verhandelt, denen es eigentlich eh nur um die soziale Ansprache geht, die aber die Skier eh nicht kaufen wollen. Und wie kriege ich den dazu? Ich bin ja nicht der Einzige, der Carving-Skis einstellt auf eBay oder auf MyEBay. Wie kriege ich den dazu, dass er meine Ski kauft und nicht die andere? Ne? Also das sind die Interessen von den Leuten, die wir adressieren müssen. Und wenn wir diese Interessen adressieren, entsteht dieser Umsatz. Aber das hat mit Funktionalität an sich jetzt nichts zu tun. Aber wir müssen verstehen, wie das Geschäft da entsteht, also wie dieser ROI generiert wird. Und an der Stelle entscheidet sich, ob Ihr Produkt letztendlich wirtschaftlich erfolgreich ist oder nicht. Da geht es nicht um die technische Qualität und nicht um die Funktionalität, sondern Sie müssen verstehen, wie dieses Werkel dahinter funktioniert und dementsprechend dann das Produkt planen. Und darum machen wir agile Entwicklung, weil da ist das eben stark im Fokus. Wir planen in Scrum auf drei verschiedenen Ebenen. In der klassischen Entwicklung, da planen wir, da haben wir meistens so Use Cases und so und vielleicht funktionale Blöcke und nicht funktionale Anforderungen und die leiten wir dann über eine Input-Steuerung, das heißt, wir haben dann Arbeitspakete, da steht drinnen, du machst das, du machst das, du machst das. Das ist die Art, wie wir klassisch planen. In der agilen Entwicklung planen wir Output-Ziele, also was zu liefern ist und das machen wir auf drei Ebenen. Wir haben auf der oberen Ebene die Epics, also epische Themen, sagt schon, das sind die ganz großen Dinge. Das sind die Dinge, die unmittelbar den Effekt auf den ROI erzielen. Und ganz unten haben wir die User Stories. Das ist dann ein einzelnes Interesse eines Stakeholders. Das ist dann schon ganz eine kleine Anforderung. Das da oben sind die ganz großen, das sind die ganz kleinen und die Themes, die sind so in der Mitte, das ist so eine thematische Gruppierung von User Stories. Da könnte man sagen, alle User Stories, die was mit Bezahlen zu tun haben, die würde man unter dem Theme Bezahlen gruppieren. Also das ist eher so ein bisschen ein Strukturierungsding, die aber Ebene, die eigentlich jetzt kaum an Informationsgehalt hat. Aber wichtig sind diese Epics und die User Stories. Und wir planen top-down rund, also den ROI, das Businessmodell, dann planen wir die Epics und dann sind wir ganz unten bei den User Stories. Also wir planen nicht bottom-up. Das würde jetzt zum Beispiel so ausschauen bei unserem Beispiel. Das könnten die Epics sein. Das hat nichts mit Funktionalität zu tun. Vertrauen. Wir haben gerade gesagt, das ist eine völlig dysfunktionale Handelsbeziehung. Die beiden kennen sich nicht und sie kaufen sich was ab. Und der eine bezahlt im Vorhinein durch Banküberweisung und weiß aber nicht, ob er hinten was nachkriegt. Also Vertrauen spielt eine große Rolle. Wenn wir es nicht schaffen, mit unserer Auktionsplattform Vertrauen zu generieren zwischen Käufer und Verkäufer, dann werden die nicht in einen Handel eintreten. Und damit kriegen wir keinen Umsatz und damit keinen ROI. Das heißt, ein wichtiger Hebel, um den ROI zu erzielen, ist Vertrauen. Und Vertrauen kann man keiner erzählen, dass das eine technische Funktionalität ist. Das gibt's nicht. Also das ist in keinem Modul. Ne? Das zweite Thema, was wir bei MyBay haben, User-Generated Content. Wir könnten so machen wie Storoteo. Die haben ihre Experten und die geben das alles selbst ein und alles ist standardisiert und super vergleichbar, hohe Qualität. Aber da haben wir kein User-Generated Content. Da haben wir den Apparat des Storoteums hinter uns mit allen Personalkosten. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass unsere Kunden, also unsere Verkäufer und Interessenten, den Content selber bereitstellen. Also das ist Teil unseres Geschäftsmodells, um die Kosten niedrig zu halten. Und flexible Bezahlung könnte auch so eine Sache sein. Also wir sind mit Privatkunden unterwegs, die haben zum Beispiel nicht alle Kreditkarte, also da werden wir auch andere Bezahlformen haben. Und wenn wir nur Kreditkartenzahlung anbieten, dann schließen wir automatisch, weiß nicht, 30-40% unserer Kunden aus. Und das müssen wir uns halt überlegen. Also da wird es jetzt noch weitere Epics geben, aber gehen wir mal davon aus, das sind jetzt einmal die drei Epics, die wir uns anschauen. Also Epics sind Dinge, die einen unmittelbaren Hebel auf den ROI haben. Das ist unsere Top-Ebene, was die Planung betrifft. Die zweite Ebene wären dann die Themes, da kommen wir jetzt dann drauf, ja. Das Geniale, was eBay gehabt hat, war das Bewertungssystem. Also die haben das erkannt, dass man dieses Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer einstellen muss. Und die haben dieses Bewertungssystem reingebaut. Das Erste, was sie machen, wenn sie Carving-Ski finden auf eBay, ist nicht, sich die Carving-Ski anzuschauen, sondern sie schauen sich das Rating von dem Verkäufer an. Wie oft hat er im letzten Jahr was verkauft und wie zufrieden waren seine Kunden? Und wenn der 50 Sachen verkauft hat und alle sagen, super, passt, dann werden sie die Carving-Ski bei dem kaufen. Und wenn der ein schlechtes Rating hat, kaufen sie sich nicht. Das heißt eigentlich, dass das Rating des Verkäufers in den Vordergrund tritt, sogar gegenüber dem Produkt. Also einem Händler, zu dem sie Vertrauen haben, dem kaufen sie das ab. Und einem anderen kaufen sie es nicht ab. Auch wenn die Carving-Ski noch so gut sind bei einem anderen. Aber der hat ein schlechtes Rating. Das gleiche macht der Verkäufer übrigens auch. Der schaut sich an, welches Rating hat der Interessent. Ist das ein Spaßbitter oder nicht? Und wenn es ein Spaßbitter ist, dann schreibe ich ihm nicht einmal die E-Mail zurück. Also Bewertungssystem, das wäre ein Theme, das wir daraus ableiten können. Also wenn wir Vertrauen schaffen wollen, brauchen wir ein Bewertungssystem. Da bewegen wir uns jetzt schon ein bisschen in die Funktionalität hinein. Aber es ist immer klar, welche Funktionalität wie auf unseren ROI wirkt. Das gleiche Thema könnte sein Versicherungen. Was ist zum Beispiel beim Transport? Also wer ist da jetzt schuld, wenn die Carving-Ski über die Post geschickt werden und kaputt ankommen? Ist das der Verkäufer, ist das die Post? Aber das könnte zum Beispiel auch ein Grund sein, warum weiß nicht, meine Oma keine Carving-Ski kauft, weil sie der Meinung ist, wenn sie das beim Universalversand macht, dann hat sie da eine Versicherung, eine Transportversicherung. Sowas könnte man zum Beispiel anbieten. Also das wird auch Vertrauen schaffen zwischen also unserem Platz und Gegenüber. Und das nächste Thema Verfügbarkeit. Ja? Was ist denn mit RIM passiert letztes Jahr, mit den Blackberries? Ja? Da ist die Plattform, glaube ich, 24 Stunden gestanden. Das ist für eine Mobilfunkfirma die totale Superkatastrophe. Ja? Und jetzt sind es pleite, mehr oder minder. Das ist nicht der einzige Grund. Aber wenn unsere Plattform nicht rund um die Uhr verfügbar ist, sondern immer wieder technische Aussetzer hat, dann wird das keine Vertrauensbasis sein. Weil so jemanden würde ich wahrscheinlich meine Transaktion nicht in die Hände geben. Da würde ich meine Kreditkartennummer zum Beispiel nicht hinterlegen. Also das könnten die Themes sein, die das Vertrauen steuern. Und jetzt gehen wir auf die nächste Ebene runter, wo es dann schon konkret wird. Als Käufer will ich die Bewertungen eines Anbieters einsehen können, um sicherzugehen, dass dieser auch liefert. Oh nein. Aber das ist eine User-Story, also da sind wir schon auf einer Teilfunktionalität unten. Also das ist immer, ein Interessent will irgendeine Funktion, um irgendeinen Zweck damit zu erreichen, irgendein Ziel damit zu erreichen. Also das ist so eine standardisierte Satzschablone, da ist der Interessent, in dem Fall der Käufer, da ist die Funktionalität, die er haben will, und da ist der Zweck. Das gleiche immer beim Verkäufer. Als Verkäufer will ich eine Möglichkeit haben, bei ungerechtfertigt schlechten Bewertungen in Kontakt mit den Bewertenden aufnehmen zu können, um ein Rating hochzuhalten. Also wenn ich dem was verkaufe, und das hat alles super geklappt und er schreibt, totaler Vollidiot, kauft nichts bei dem, dann will ich mich dagegen wehren können. Aber das ist ein Interesse von diesem Käufer. Und ich muss einfach kapieren, welche Interessen die da drinnen haben Und wenn ich die adressiere, dann gibt es eine Chance, dass dieses Produkt abhebt. Und wenn ich die nicht adressiere, sondern immer nur stur auf die technische Qualität und die Funktionalität schaue, dann habe ich zwar ein tolles Produkt nachher, das funktioniert, aber leider finanziell ein Rohrkrepierer wird. Ja? Also wie gesagt, das Produkt tritt in den Vordergrund, der Nutzen tritt in den Vordergrund vor der Funktionalität. Eine User Story ist eben, folgt dieser Satzschablone. Und eine User Story teilt der IT-Anforderungen mit, sie ist aber selber keine Spezifikation. Also es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen einem Use Case und einer User Story oder so. Also das hat nichts miteinander zu tun an sich. Ein Use Case ist eine funktionale Anforderung, eine User Story ist eine Nutzenanforderung. Also da steht drinnen, irgendjemand will irgendwas, um irgendeinen Zweck damit zu erfüllen. Aber es ist keine Spezifikation, da wird nie drinnen stehen, der Ablauf ist genau so und die Maske muss genau so ausschauen und die Validierungsregel schaut so aus etc. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Produktentwicklung damit zu steuern. Also alles das, was wir zu liefern haben, steht auf so einem Zettel und der biegt an der Wand. Und auf dieser Wand ist sozusagen alles das, was das Produkt betrifft, oben. Ja, das heißt, jeder dieser Zettel bedeutet für uns ein Signal vom Kunden, der will was von uns und wir müssen damit was tun. Aber es ist keine Spezifikation. Also Scrum geht nicht darauf ein, wie sie spezifizieren. Sie können genauso ein Lastenheft, ein Pflichtenheft schreiben, aber es darf nicht die Produktentwicklung treiben, sondern es dient eher der Dokumentation. Also die Summe der User Stories ist der Produktumfang und das Ganze ist auch sehr lean und schlank. So einen Satz zu schreiben ist ganz einfach. Also das geht innerhalb von 30 Sekunden. Und den Satz zu entfernen, das geht auch leichter, nehme ich den Zettel und schmeiße ihn weg. Also da brauche ich keine Tools dazu. Das ist ganz, ganz einfach, ganz leichtgewichtig und schlank. Und funktioniert aber, also ist in der Praxis erwiesen. Sie brauchen dafür auch, wie gesagt, kein Tool. Hat aber unter manchen Umständen hat das Tool dann natürlich schon Vorteile. Also wenn Sie verteilte Teams haben, Mehrsprachigkeit etc., dann werden Sie sowas brauchen. Aber wenn das Team alles im gleichen Raum sitzt, kommen Sie ohne Tool meistens auch aus. Also das war die User Story. So eine User Story besteht aus diesem Satz. Und der gesamte Produktumfang biegt bei uns an der Wand in Form von Post-its. Und jetzt ist es so, dass wir bei der agilen Entwicklung die Dinge, die zeitlich näher sind, genauer betrachten als die Dinge, die noch zeitlich entfernt sind. Also das ist auch einer der Sinne der Agilität. Also die Dinge, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir sie umsetzen werden, die werden wir genau spezifizieren. Und die Dinge, die irgendwann einmal sind, was noch immer passieren kann, dass sich das der Kunde anders überlegt oder dass wir draufkommen, dass wir das eh nicht brauchen, die lassen wir einfach als dieser Satz stehen. Da braucht man noch keine Detailspezifikation, schreiben ist Verschwendung. Weil es könnte eben sein, dass wir das gar nicht machen müssen, dann hätten wir die Spezifikation umsonst gemacht. Ne? Und die Dinge, die näher kommen, die können wir dann genauer spezifizieren. Und das könnte dann so ausschauen, dass wir zum Beispiel Akzeptanzkriterien hinzufügen. Also zum Beispiel eine Bezahlstory, die könnte sein, als Käufer will ich eine Ware mit Kreditkarte bezahlen können, um die Kosten ins nächste Monat zu schieben von mir aus. Ja. Und da würde dann bei den User Acceptance Kriterien drinnen stehen, das muss mit Mastercard funktionieren und mit Diners und mit dem American Express etc. Das heißt, da sind wir eher so im Bereich Specification by Example. Und aufgrund dieser Dinge können Sie dann sogar automatisierte Testcases ableiten. Aber auch hier ist die Spezifikation sehr leichtgewichtig. Dann gibt es vielleicht noch nicht funktionale Anforderungen, die würden Sie in die Constraints noch reinschreiben, dass das jetzt irgendwie als Weblösung realisiert sein muss oder auf einem iPhone funktionieren oder sonst irgendwas. Also der Reifegrad der Story, der würde dann bedeuten, je reifer die Story ist, desto mehr würden wir da hinzufügen. Aber das machen wir wirklich nur für die Stories, die in den nächsten 3, 4, 5 Wochen anliegen. Alles, was dahinter ist, das brauchen wir uns noch gar nicht überlegen, ist vollkommen sinnlos. Weil das wird sich eh noch 5-mal ändern. Also die User Story, das ist unser Planungsvehikel auf Projektmanagement-Ebene und auch für die Produktplanung. Und die Frage ist jetzt natürlich, wir haben die Vision, wir haben das Produkt vor uns, jetzt müssen wir das Produkt irgendwie in kleine Häppchen schneiden, die wir auch umsetzen können. Also das ist dieses berühmte Teilen des Projektelefanten oder des Produktelefantens. Die Vehikel, die sie nutzen würden im klassischen Ansatz, das wären ihre Arbeitspakete. Also sie würden irgendwie so einen Objektstrukturplan machen, da kommen dann eben diese Kastel raus, Bezahlsystem und Auktionssuche und so weiter. Und dann würden sie es umwandeln in Inputziele, in Arbeitspakete, du machst das, du machst das, du machst das. Und die würden sie dann vielleicht runterbrechen noch weiter. Und in der agilen Entwicklung planen wir aber immer von oben. Also wir haben immer den ROI, also oberstes Planungsziel, die Epics, die Themes und wir schneiden das Produkt immer vertikal durch. Das heißt immer in Dinge, die von außen sichtbar sind. Also Dinge, die einen Nutzen für den Kunden haben, wenn er nur ein minimaler Nutzen ist. Also wenn es nur ist, dass da oben ein Button ist und wenn man draufklickt, dann wird es dunkel. Ne? Hat kaum einen Business Value, ist aber von außen sichtbar. Wir würden nie eine User Story schreiben, die so quer liegt, wie so im Sinne von als Kunde will ich eine Tabelle Einkauf, um dort irgendwas speichern zu können. Das hat keinen Nutzen. Ne? Also das ist sinnlos. Das ist ein technisches Detail. Also wir planen nicht auf dieser Ebene, sondern wir planen immer so runter. Ne? Und in der klassischen Entwicklung planen sie aber eher so. Also die Arbeitspakete, das wird typischerweise ausschauen, weiß nicht, Auktionsmaske analysieren, Webdesign für Auktionsmaske machen, Auktionsmaske programmieren, Validierungsregeln programmieren, Persistenzschicht programmieren, Schnittstelle programmieren und so weiter. Und da sind wir also eher dort. Also wir planen immer so rund. Also immer was, was von außen sichtbar ist und wo wir feststellen können, also bei jedem Ding, das wir dann tun, so wollen wir wissen, welchen Hebel auf den ROI beeinflusst das. Damit wir abschätzen können, wie wichtig das ist und an welcher Qualität wir das umsetzen müssen. Also immer vertikal schneiden.